Hallo liebe Zuhörer. Neuerdings sind wir auch auf YouTube. Gerne kommentieren, liken und uns weiterempfehlen. Das hilft uns sehr. Heute entführe ich euch wieder ins alte Japan. Ich wünsche euch für die Folge viel Spaß.
Rabbit, die Märchensammlung und mehr.
Belohnte Kindesliebe. Ein japanisches Märchen. Ungefähr 200 Jahren lebte in der zwischen Inaba und Harima gelegenen Provinz Mino, nahe beim Städtchen Tani, ein Holzhacker, der nur einen Sohn hatte. Beide waren sehr arm und mussten täglich ins Gebirge, um durch Holzhauen ihr Brot mühsam und spärlich zu verdienen. Solange beide gesund und kräftig waren, gelang es ihnen auch, ihr Lebensunterhalt zu gewinnen. Aber der Vater wurde immer älter und immer steifer, und ungelenkiger wurden seine Glieder, sodass schließlich der Sohn allein in den Wald gehen musste, während der Alte daheim blieb. Dem jungen Manne machte dies keine große Sorge. Kräftig und rüstig, wie er war, arbeitete er umso fleißiger und war glücklich, wenn er außer der täglichen Nahrung noch einige Sen mehr verdient hatte, um seinen alten Vater ein Fläschchen Sake kaufen zu können, den dieser leidenschaftlich gerne trank und der ihm auch wohltat und ihn kräftigte. Nun kam aber einmal ein sehr kalter Winter und der Schnee bedeckte bis spät in den Frühling Feld und Flur und machte die Wege ungangbar, sodass der junge Holzhauer nur einen kärglichen Verdienst fand und daher oftmals seinem Vater nicht den gewohnten Sake kaufen konnte. Darüber war er natürlich sehr traurig und betete oft zu den Göttern, sie möchten doch den harten Winter ein Ende machen oder ihm anderweit Hilfe senden. Eines Tages hatte er wieder nur eine ganz kleine Last Holz in die Stadt bringen können und der Erlös reichte nicht einmal zu dem Nötigsten, geschweige denn zu einem Fläschchen Sake für den Vater. Obgleich ihm der Sake-Händler gern auf Borg gegeben hätte, wollte der junge Mann davon nichts wissen, denn er gedachte des Sprichworts, Schulden sind schlimmer als Motten im Pelz. So ging er denn betrübt heim und dachte während seines Weges nur darüber nach, wie er seinem Vater eine Stärkung verschaffen könnte. Am Fuße des Tagiyama angekommen, hockte er sich nieder, um ein Weilchen auszuruhen. Aber auch hier fand er keine Ruhe von seinen Sorgen, und so wandte er sich wieder in inbrünstigem Gebete zu den Göttern. Da hörte er plötzlich ein seltsames Rauschen. Dampf stieg an der Seite des Berges auf und ein eigentümlicher Geruch, fast wie erwärmter Sake, erfüllte die Luft. Schnell war die Müdigkeit des jungen Mannes verschwunden. Er sprang auf und eilte zur Stelle, wo der leichte Dampf aufstieg. Was erblickte er da? Welch Wunder sahen seine Augen? Dort, wo stets eine kahle Felsenstelle war, sprang jetzt ein munterer Quell hervor und hüpfte in lustigen Sprüngen dem Tale zu. Der junge Mann schöpfte in der hohlen Hand etwas Wasser, das warm war, und kostete es. Welch eigentümlicher Geschmack! So etwas hatte er noch nie getrunken. Das ist ein Geschenk von euch, o Götter, rief er aus und füllte, nachdem er ein Dankgebet verrichtet hatte, seine Reiseflasche mit dem kostbaren Nass. Frohgemut und seiner Sorge ledig, eilte er nun seinem Heime zu, wo er seinem Vater den wundervollen Trank verabreichte. Es war aber auch wirklich ein Wundertrank, denn der alte Mann fühlte neue Kräfte in seinen Körper einziehen. Ja, am nächsten Tage fühlte er sich schon so weit gekräftigt, dass er aufstehen und auf seinen Sohn gestützt zur Quelle wandern konnte. Sollte diese Gabe der Götter nur zum Trinken sein? Fragte sich der Sohn und riet seinem Vater, in dem warmen Wasser ein Bad zu nehmen, was dieser auch tat. Er merkte, dass nach dem Bade seine Gliederschmerzen nachließen. Tagtäglich wanderten nun beide zu dem wunderbaren Quell, und nach kurzer Zeit war der Alte so weit hergestellt, dass er seinen Sohn wieder in den Wald begleiten und bei seinem Tagwerke helfen konnte. Infolgedessen waren beide von allen Sorgen befreit und konnten zufrieden und glücklich leben. Die Kunde von dieser wunderbaren Heilung verbreitete sich natürlich schnell, und von fern und nah eilten Kranke und Gebrechliche herbei, um Heilung ihrer Leiden zu suchen und zu finden. Selbst dem Kaiser wurde von dieser Heilquelle berichtet, der, nachdem er sich von der Richtigkeit überzeugt hatte, ihr den Namen Yoro geben ließ. Ja, er nannte sogar die Zeitepoche vor der Erstehung der Quelle Yoro-Zeit. Die Quelle, eine Mineralquelle, hat ihre Heilkraft bis auf den heutigen Tag behalten. Der bestrafte Tierquäler. In Yedo lebte vor Jahren ein Schirmmacher, dessen Verdienst sehr gering war, sodass er mit Not und Sorgen zu kämpfen hatte. Auf einem Jahrmarkt sah er einmal in einer Bude einen Tiger ausgestellt, und als er beobachtete, wie sich alles Volk in diese Bude drängte und der Besitzer eine gute Einnahme hatte, kam er auf den Gedanken, gleichfalls auf den Märkten einen Tiger auszustellen. Wo aber einen Tiger hernehmen? In Japan gab es keine, zum Kaufen hatte er kein Geld. Er wusste sich jedoch zu helfen. In einem Laden hatte er ein Tigerfell gesehen. Dies erhandelte er, dann nahm er ein Kalb und nähte dieses in das Tigerfell. Damit es aber durch sein Blöken seine wahre Gestalt nicht verrate, band er dem Tier das Maul zu. Nun zog er auf die Messen und Märkte und hatte großen Zulauf, denn solch einen zahmen und friedfertigen Tiger hatte noch niemand gesehen. Da der Verkehr in seiner Bude vom frühen Morgen bis zum späten Abend kein Ende nahm, er aber auch durch eine Pause seine Einnahmen nicht schmälern wollte, so fand er keine Zeit und Gelegenheit, das arme Kalb zu füttern oder zu tränken, sodass dasselbe nach einigen Tagen zugrunde ging. Da kaufte er sich ein anderes Kalb und so weiter, bis er wohl an 10 Kälber seiner Geldgier geopfert hatte. Doch die Götter schlafen nicht und rächen jede Unbill, die ihren Geschöpfen zugefügt wird. Eines Tages wurde der Mann krank. Er verlor seine Sprache und nur ein klägliches Blöken ertönte, wenn er sprechen wollte. Dann ergriff ihn der Wahnsinn. Er riss seine Kleider vom Leibe, umhüllte sich mit dem Tigerfell und eilte in komischen Sprüngen und unter fortwährendem Blöken auf die Straße. Hier diente er der Jugend zum Spott, die ihn mit Stein und Unrat bewarfen. So trieb es 3 Tage lang. Er konnte weder essen noch trinken und starb endlich eines elenden Todes. Das war die Strafe der Götter für seine Tierquälerei. Rei Taro, übersetzt Sohn des Donners oder auch Donnersohn. Raiden, auch Raijin, der Donnergott, genießt in Japan große Verehrung. Er ist aber sehr gefürchtet, wenn er in Begleitung von Futen, dem Sturmgeist, auftritt. Denn dann tobt und heult er in den Bergen und in den Schluchten. Dann kracht es in den Wäldern und die Sonne versteckt sich vor dem wütenden Heer der Sturm- und Donnergeister. Allen voran stürmt hoch oben in den Lüften, umgeben von schwarzen Wolken, Futen heran. Ein behaartes, grausiges Ungeheuer mit krallenbewehrten Händen und Füßen. 2 große, lange Hauer ragen aus seinem Maule. Eine glatte Nase, stumpfe, kurze Ohren und tückische, blitzende Augen vervollständigen die schreckenerregende Gestalt dieses Unholds. Diesem folgt ihm an Gestalt und Aussehen gleich Raiden, der 5 Trommeln mit sich führt, auf die er mit einer großen Keule schlägt. Zwischendurch wirft er die feurige Donnerkatze, die überall, wo sie hinfällt, Unheil anrichtet. Mit ihren glühenden Krallen zerschmettert sie Berge und zündet Bäume und Häuser an, senkt Menschen und Vieh zu Tode oder zeichnet sie für Lebenszeit. Futen trägt quer über den Schultern einen Sack, der 4 Öffnungen hat und in dem die 4 Winde stecken. Hält er den Sack geschlossen, dann herrscht Windstille auf Erden, aber die Schiffe auf dem Meere bitten ihn doch, den Sack ein klein wenig zu öffnen, auf dass sie gute Fahrt haben. Macht Futen eine Öffnung ganz auf, dann bricht ein Gewittersturm heraus. Wehe, 3-mal wehe, aber wenn er den Sack an 2 Stellen öffnet, denn dann kommt ein Wirbelsturm daher, der alles in seinen Bereich Kommende vernichtet. Einen solchen Sturm nennt man in Japan Taifu, großer Wind, Orkan. Und nun will ich einmal von diesen beiden Unholden ein Stücklein erzählen, aus dem man ersehen kann, dass sie nicht immer so böswillige Gesellen sind, als sie scheinen. Hoch oben an der Nordwestküste Japans, im Nordosten vom Biwa-See, ragt das ewige weiße Haupt eines der höchsten Berge Japans stolz empor. Es ist der Hakusan, auch Shirayama genannt. Am Fuße dieses Berges wohnte vor Zeiten ein armer Bauer namens Bimbo. Er trug also seinen Namen mit Recht. Dieser Bauer hatte sich zeitlebens schwer geplagt, konnte es aber nie zum Wohlstand oder sorgenfreien Leben bringen, denn sein kleiner Acker befand sich hoch in einer Einbuchtung des Berges und die Ernte hing alleine vom Wetter ab, da ihm jede andere Wasserzufuhr mangelte. Mit vieler Mühe hatte er mit seinem Weibe Jahr aus Jahr ein das Feld bestellt, doch der Erntesegen blieb oft aus. Auch in diesem Jahre, da diese Geschichte beginnt, hatte er große Sorgen, denn Tag für Tag sandte die Sonne ihre verzehrenden Strahlen auf das Reisfeld des armen Bimbo. Kein regenspendendes Wölkchen ließ sich blicken, kein Windhauch regte sich und die noch nicht reifen Reisähren hingen schlaff herab. Bimbo und sein Weib seufzten schwer und bang und fragten sich oft, warum der Himmel ihnen zürne. Alles schlage ihn zum Unheil aus. Selbst das höchste Glück des Menschen, der größte Segen der Götter, ein Kind, war ihnen bisher versagt geblieben, obgleich sie oft inbrünstig darum gebeten hatten. Jetzt waren sie schon betagt und hatten jede Hoffnung aufgegeben, ihren Lebensabend durch Kinder verschönt zu sehen. Sie hatten sich darein ergeben, ein einsamer Alter in Sorgen und Not zu haben, denn auch jetzt wieder schien die Ernte durch den heißen, trockenen Sommer vernichtet zu werden. Sehnsüchtig und flehend sahen die beiden Leutchen nach dem Wetter aus, ob sich denn nirgends ein Lüftchen rege und den segenspendenden Regen bringe. Doch nichts, nichts. Der Himmel blieb klar und wolkenlos, und betrübt wollten die beiden nach Hause gehen, als sich fern am Horizonte ein leichter Schleier zeigte. »Wind, Sturm!« rief der Bauer freudig aus. »Das bringt Regen!« Er hatte sich nicht getäuscht. Näher und näher wehte der Schleier, er zerriss in viele Fetzen, die sich zu dunklen Wolken formten, sich näherten und endlich zu einer dichten Wolkenwand zusammenballten. Da kam es heran, zuerst ein leises Raunen, dann ein Flüstern in den Zweigen. Scheu verkrochen sich die Vögel und die Sänger des Waldes verstummten. Nur krächzende Raben und Sturmvögel durchkreisten die Luft. Jetzt zischte und pfiff es zwischen den Bäumen, die angstvoll und bebend ihre Häupter senkten. Nun ging es los, das Stöhnen, Knattern, Rasseln, Fauchen, Heulen und Dröhnen, und wie ein Heer wilder Rachegeister raste der Sturm heran. Bimbo und sein Weib achteten nicht des furchtbaren Unwetters. Ihr Herz war voller Freude, denn dieser Sturm bedeutete für sie Segen. Segen nicht nur der Ernte, sondern noch ein anderer Segen, den sie nicht erwarteten. Nach dem ersten Anprall des Sturmes ergoss sich das kostbare Nass des Himmels auf die lechzenden Fluren und tränkte die ausgedörrte Mutter Erde. Bimbo sah dies alles mit Entzücken und drückte zufrieden die Hand seines Weibes. Da fuhr plötzlich ein blendender Blitzstrahl zwischen ihnen zur Erde und blendete ihnen die Augen, während ein furchtbarer Donnerschlag ertönte, sodass beide betäubt niedersanken. Als sie aus ihrer Betäubung erwachten, hatte sich das Unwetter verzogen. Und die Sonne lachte wieder auf die erquickte, prangende Flur hernieder. Aber Bimbo und seine Frau waren nicht mehr allein. Denn zu ihrem größten Erstaunen lag neben ihnen ein hübsches Kindlein, ein Knabe, genau an der Stelle, wo der Blitz in den Erdboden gefahren war. Es lächelte gar lieblich und freundlich und streckte seine rosigen Ärmchen den beiden hochbeglückten Alten entgegen. Schnell hob Bimbo das Kindlein vom nassen Erdboden auf und barg es schützend unter seinen Strohmantel seiner Frau heim und bereitete dem Kinde ein warmes Lager. Jetzt war bei den beiden Alten Freude eingekehrt und ihr langjähriger Wunsch erfüllt. Endlich hatten sie ein Kindlein, hatten etwas, für das sie sorgen und an das sie all ihre Liebe verschwenden konnten. Wie sollte der Name sein? Darüber war Bimbo nicht im Zweifel. »Das Kind hat uns Reiden geschenkt«, sagte er zu seiner Frau. »Deshalb wollen wir es Reitaro nennen.« Und so geschah es. Der Knabe wuchs heran zur Freude seiner Eltern, doch war er ganz anders geartet als die anderen Kinder des Dorfes. Er fand kein Vergnügen daran, mit anderen Kindern herumzutollen oder an ihren Spielen teilzunehmen. Am liebsten begleitete er seinen Vater auf das Feld oder tummelte sich alleine im Walde umher, oder lag oft stundenlang auf dem Rücken und verfolgte den Lauf der Winde und den Flug der Vögel. Ein Unwetter versetzte ihn in Entzücken und beim Rollen des Donners brach er in ein lautes Jauchzen aus. Hatten so die alten Leute ihre Freude an dem Kinde, brachte dieses ihn auch Segen und hielt jedes Unheil fern. Die Felder gaben reichliche Ernte, keine Dürre und keine übermäßiger Regen vernichtete mehr die Frucht mühvoller Arbeit und alles gedieh Bimbo zum Besten, so dass er es bald zu einem gewissen Wohlstand brachte. 18 Jahre waren schließlich dahingerollt. Man feierte den Tag der Auffindung Reitaros durch ein festliches Gelage mit Sang und fröhlichen Worten. Reitaro aber blieb still und in sich gekehrt und vergeblich war die Mühe seiner Eltern, ihn aufzuheitern. Als der Abend nahte und die Dämmerung hereinbrach, erhob sich Reitaro und dankte seinen Eltern für alles Gute, das sie ihm erwiesen hatten. »Meine Zeit ist um«, sagte er zuletzt. »Meine Absicht, euch zu nützen, ist gelungen. Auch in Zukunft werde ich über euch wachen. Lebt wohl!« Während dieser Worte hatte sich eine dunkle Wolke genähert und senkte sich nun langsam auf Reitaro nieder. Ihn vollständig einhüllend, dann erhob sie sich wieder und verschwand eilends in unermesslicher Höhe. Der Platz aber, wo Reitaro gestanden hatte, war leer. Bimbo und seine Frau waren ganz bestürzt und traurig und konnten es gar nicht begreifen, dass sie nun in ihren alten Tagen doch einsam sein sollten. Da sie jetzt aber keine Not zu leiden brauchten und sorgenfrei leben konnten, so wurde der Trennungsschmerz gemildert und in stiller Wehmut fügten sie sich in das Unabänderliche. Sie lebten noch viele Jahre und starben endlich beide hochbetagt zur gleichen Stunde. Auf ihr Grab wurde ein Stein gesetzt, auf dem die Geschichte Reitaros erzählt und dieser selbst in Gestalt eines fliegenden Drachen abgebildet wurde. Dieser Stein ist noch heute vorhanden, doch hüllt ihn eine vielhundertjährige Moosdecke ein. Wer sich aber Mühe gibt, kann aus den verwitterten Schriftzeichen die Geschichte von Reitaro, dem Donnersohne, entziffern, so wie ich sie hier wiedererzählt habe. Hotaru, übersetzt Johanneswürmchen. In einer Lotusblüte, die in einem großen Teiche stand, wohnte eine Johanneswürmchenfamilie, Vater, Mutter und Tochter. Die letztere, Klein Hotaru genannt, war ein gar liebliches Geschöpf. Wenn der Abend mild und schön war, ging sie auf dem großen Lotusblatte spazieren, das für sie ein herrlicher Garten war. Oft lauschten sie dem Konzert der Frösche, die im gleichen Teiche wohnten. War es dunkel, so zündeten sie ihr Laternchen an. Dieses strahlte ein so himmlisches schimmerndes Licht aus, dass selbst der Mond sich beschämt verstecken musste. Da Klein Hotaru nun so ein liebes Ding war, konnte es nicht ausbleiben, dass sie bald von Freiern umschwärmt wurde. Tagsüber nahte sich ihr niemand. Aber auch des Abends, wenn sie träumend im Dunkeln saß, blieb sie allein, denn dann konnte sie keiner ihrer zahlreichen Freier erblicken. Hatte sie aber ihr Laternchen angezündet, dann gab es ein munteres Treiben, dann summte, brummte und zirpte es, dann flatterte, schwirrte und surrte es, dann kamen sie alle, die die schöne Hotaru zur Frau begehrten. Da waren Falter, Käfer, Bienen, Fliegen, kurz jedes fliegende Insekt war vertreten und zeigte seine Künste, um Gnade vor Hotarus Augen zu finden. Diese aber blieb unnahbar. Zwar erfreute es sie und sie war stolz, so umschwärmt zu werden, auch machte ihr das Treiben aller der Tierlein anfänglich großen Spaß, endlich aber wurde ihr diese fortwährende Zudringlichkeit lästig. Hatte sie doch nicht ein einziges Stündchen mehr für sich, in dem sie sich ungestört ihren Träumereien hingeben konnte, und sie beschloss sich, all dieser Freier zu entledigen. Deshalb sagte sie zu ihnen: »Ich will gern einen von euch Freiern, aber wer mein Gemahl werden will, muss mir ein Licht bringen, das mindestens ebenso leuchtet wie das meine.« Alle hörten diese Entscheidung und machten sich schnell auf den Weg, ein solches Licht zu suchen und herbeizuschaffen. Ein jeder wollte der Erste sein, um Hotaru sicher zu erringen. Das gab nun im ersten Augenblick ein fürchterliches Gedränge, umso mehr als Hotaru ihr Laternchen verlöscht hatte. Manchem Falter wurde ein Flügel zerknickt, manches Käferlein fiel in den Teich und wurde von einem Frosch verschluckt. Beinchen und Fullhörnchen gingen verloren. Kurz, es war ein unbeschreiblicher Wirrwarr, der aber auch schließlich ein Ende nahm, wie alle Dinge auf dieser Welt. Dann zog ein jedes seinem Ziele zu. Überall, wo ein Lichtschein zu erblicken war, flogen auch die Freier heran. Der Nachtfalter war der Erste, der zum Opfer fiel. Er flog durch ein offenes Fenster in ein Zimmer, wo ein Gelehrter beim Lampenschein über seine Bücher saß, stieß und verbrannte sich sein Köpfchen an dem heißen Lampenzylinder. Trotz der Schmerzen gab er seine Versuche, zur Flamme zu kommen, nicht auf und war auch endlich durch ein Luftloch des Brenners gekrochen. Aber, oh weh, die Flammen versenkten seine Flügel und zisch, zisch, der Falter war tot. So ging es Tausenden der Freier. Der eine stürzte in die Glut des Kohlebeckens, ein anderer in die Flamme einer Kerze. Andere flogen sogar den Menschen in die Augen und wurden getötet. Aber immer neue Scharen durchschwirrten die Luft, um ein Lichtlein zu erhaschen und Hotaru heimführen zu können. Von all dem erfuhr auch Hitaru und dachte bei sich, wenn so viele Freier um Hotaru zu erlangen ihr Leben wagen und es lassen, da muss sie sehr schön sein. Deshalb machte er sich eines Abends auf dem Weg, um Hotaru zu sehen. Seine Wohnung war nur 8 Lotusblüten entfernt von der Hotarus. Als er Hotaru erblickt hatte, da war er so entzückt, dass er schleunigst heimkehrte und zu Hotarus Eltern den Vermittler schickte, der um ihre Hand anhalten musste und sie auch zugesagt erhielt, umso mehr, als er die Bedingung Hotarus erfüllen konnte, denn er hatte ja ein ebenso liebliches Lichtlein wie sie selbst und war überdies ein schmucker Bursche. Nachdem so alles in Ordnung war, wurde die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert. Sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende und hinterließen eine zahlreiche Nachkommenschaft. Die Bedingung aber, dass ein jeder, der eines dieser Johanniswürmchen freiern wollte, ein Lichtlein mitbringen müsse, wurde hoch in Ehren gehalten und galt von nun an als Familiengesetz. Deshalb sagt man, wenn des Abends die Insekten um das Licht schwirren und sich die Flügel verbrennen, das war Hotarus Freier. Oder auch Johanniswürmchen hat die Freier ausgeschickt. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit.